Ich grüße Sie heute Nachmittag mit dem mutmachenden Wochenspruch für die kommende Woche aus Jesaja 42, Vers 3. Das geknickte Rohr wird er nicht zerbrechen und den glimmenden Docht wird er nicht auslöschen. Schön, dass Sie heute zu unserer Bibelstunde gekommen sind. Wir freuen uns über Sie und lassen Sie uns jetzt zu Beginn des Lied Nummer 295 miteinander singen.
Das Höchste meines Lebens haben wir gesungen. Ja, Jesus ist das Höchste in unserem Leben. Um ihn soll es auch heute gehen. Ihn wollen wir anbeten und loben. Das auch jetzt mit dem Wochenpsalm. Der Wochenpsalm steht im Psalm 147. Ich lese einige Worte daraus. Halleluja! Lobet den Herrn, denn unseren Gott loben, das ist ein köstlich Ding. Ihn loben ist lieblich und schön. Der Herr baut Jerusalem auf und bringt zusammen die Verstreuten Israels. Er heilt, die zerbrochenen Herzens sind, und verbindet ihre Wunden. Er zählt die Sterne und nennt sie alle mit Namen. Unser Herr ist groß und von großer Kraft. Unbegreiflich ist, wie er regiert. Der Herr richtet die Elenden auf und stößt die Gottlosen zu Boden. Singt dem Herrn ein Danklied und lobt unseren Gott mit Harfen. Der Herr hat Gefallen an denen, die ihn fürchten, die auf seine Güte hoffen. Halleluja, lobt den Herrn. Lobt den, der die zerbrochenen Herzen heilt, der die Elenden aufrichtet, der den glimmenden Docht nicht auslöscht, der, auf dessen Güte wir nie vergeblich hoffen. Warum? Weil Jesus gekommen ist und weil er das Heil gebracht hat, vollbracht hat. Er will unser Leben neu machen und heilen, und darum wollen wir auf ihn sehen. In einem Lied heißt es, er ist das Zentrum der Geschichte, der großen Geschichte, und auch das Zentrum will er sein in unserer persönlichen Lebensgeschichte. Dieses Lied singen wir jetzt.
Ich möchte noch beten zu Beginn. Und Herr Jesus, du hast gehört, was wir gerade miteinander gesungen haben. Hab Dank, dass du jetzt in unserer Mitte bist, dass wir um dieses Vorrecht wissen dürfen. Und habe auch so herzlichen Dank, dass wir wissen dürfen, du willst jetzt jedem Einzelnen von uns so begegnen, wie er es braucht und wie er sich's wünscht. Danke, Herr, dass wir ungestört und ungehindert uns in dieser Nachmittagsstunde treffen dürfen. Und danke, Herr, für dein Reden jetzt zu jedem Einzelnen von uns. Amen. Ja, vielleicht wundern Sie sich, dass heute so ein großes Gestell hier oben steht. Ich meine jetzt nicht mich, auf mich wird es zwar auch zutreffen, ehrlicherweise. Ich meine jetzt die Ersatzleinwand neben mir. Unsere Ausfahrbare ist leider kaputt gegangen und muss erst repariert werden. Wundern und staunen werden Sie vielleicht auch gleich über mein Thema. Es geht in dieser Bibelstunde um die Wegwarte. Die wird sozusagen heute den Rahmen unserer Bibelstunde bilden. Mein Büro hatte bis vor kurzem den Namen Wegwarte. Vielleicht zur Erklärung, in unserem Sonnenbergmutterhaus unten im Ort, da hatten früher und haben bis heute viele Räume einen Blumennamen. Und manche Blumennamen wurden dann auch in unser neues Mutterhaus hier oben übernommen. Und so war es auch der Name Wegwarte für mein Büro. Ich muss Ihnen sagen, dass ich diese Pflanze erst in Aidlingen kennen und lieben gelernt habe. Von Stuttgart, wo ich aufgewachsen bin, kannte ich diese Blume gar nicht. Die Wegwarte ist eine genügsame, gewöhnliche Blume. Sie wächst auf Böden unterschiedlichster Art, zum Beispiel auf Gehwegen. Das ist aufgenommen in der Feldbergstraße in Aidlingen. Auch auf Verkehrsinseln, in Döffingen ist es. Und sogar auf Bahnschotter. Sehr häufig findet man sie am Rande von Feldwegen. Und obwohl sie schon seit dem Altertum als Heilpflanze bekannt ist, wird sie als solche heute noch nur noch sehr selten genutzt. Dabei ist sie neben vielen anderen guten Eigenschaften magenwirksam und blutreinigend und hat einen günstigen Einfluss auf Leber und Galle. Ihre sanfte Heilkraft vermag langsam von innen her den Menschen zu regenerieren. Und mit ihren himmelblau leuchtenden Blütensternen erfreut sie den Wanderer bis in den Herbst hinein. Landläufig sagt man, wenn die Wegwarte blüht, dann ist der Herbst nimmer fern. Ich habe zunächst gar nichts Schönes an dieser Pflanze entdecken können und verglich ihren fast blattlosen, unansehnlichen Stiel mit meinem manchmal auch gleichförmigen, farblosen Alltag, bis ich mich eines Tages näher mit dieser Blume befasste und sie mir ihre Botschaft sagen konnte. Und diese Botschaft habe ich Ihnen heute mitgebracht. Ihr Standort, hörten wir gerade, kann an Bahngleisen oder sogar auf Verkehrsinseln sein. Sie wächst aus Gehwegen heraus oder am Rand von Feldwegen. Meist steht sie in der prallen Sonne. Plätze, die wir uns nicht unbedingt aussuchen würden. Wir sehen zunächst das Karge, das Dürftige, das Widrige ihres Platzes. Und so ging es mir auch bei ihrem Stiel, der kaum durch Blätter auffällt, fast eine gräuliche Farbe hat, einfach wenig hermacht im Vergleich zum kräftigen Stiel und den herzförmigen Blättern, zum Beispiel von einer Sonnenblume oder den schön gefächerten Blättern einer Pfingstrose. Und selbst der Wiesenstorchschnabel und die Schafgarbe haben schönere Blätter. Ich war auf diesen unansehnlichen Stiel so fixiert, dass mir lange Zeit gar nicht das herrliche Himmelsblau ihrer Blüten bewusst wurde. Geht es uns in unserem Alltag nicht manchmal auch so? Wir sind oft so fixiert auf die widrigen Umstände, auf das, was nicht gut läuft, auf unser tägliches Einerlei, auf die Berge von Schmutzwäsche jede Woche, auf den Korb voller Bügelwäsche, auf das Geschirr, das ständig gespült sein will, vielleicht auf die Gartenarbeit, die uns gerade über den Kopf wächst, auf das Angebundensein durch die Pflege der Eltern, die ständige Sorge um sie, auf das ungute Arbeitsklima in der Firma, die viele Post, die unbeantwortet noch auf unserem Schreibtisch liegt, auf den ständigen Stress, in dem wir leben, sodass uns über all dem das Schöne gar nicht mehr bewusst ist in unserem Alltag. Eines Tages ging mir's auf, in ihrer Blüte spiegelt sich der Himmel. Da spiegelt sich Himmelsblau. Und ich bat den Herrn und bitt ihn noch, lass mich doch so zum Blühen kommen, an meinem Platz wie eine Wegwarte, mitten in meinen Umständen. Und ich habe mich gefragt, wie werden wir denn zu Menschen, in denen sich ein Stück Himmel widerspiegelt, denen das Notvolle und die widrigen Umstände nichts anhaben können? Wie werden wir denn zu Menschen mit Durchhaltevermögen? In einem Lied von Gerhard Schnitter heißt es in einer Strophe, Jesus allein nur sehen, alles von ihm erwarten, ihn mehr als alles lieben, das genügt. Diese drei Aussagen, die wurden mir zu einer Antwort. Jesus sehen, Jesus hören. Haben wir das je begehrt? So wird immer in einem anderen Lied gefragt. Bei diesem ersten Punkt wurde ich erinnert an eine Begebenheit von Jesus mit seinen Jüngern, die damit endet, dass es vom Johannes, Jakobus und vom Petrus heißt, sie sahen niemand als Jesus allein. 6 Tage waren vergangen, seitdem Petrus bekannte, du bist der Sohn Gottes. Seit der ersten Leidensankündigung Jesu und dem Versuch von Petrus, seinem Herrn dieses Leiden ersparen zu wollen. Seit der anschließenden ernsten Zurechtweisung Jesu, Petrus, du denkst nicht göttlich, sondern menschlich. 6 Tage, in denen die Jünger sich von tiefer Erschütterung erholen müssen. Und dann nimmt Jesus 3 von ihnen mit sich und führt sie beiseite allein auf einen einsamen Berg. Und dort erleben sie den Einbruch der Herrlichkeit der ewigen Welt und werden Zeugen der Verklärung ihres Herrn. In Jesus spiegelt sich die Klarheit und Reinheit des Himmels wider. Auch Elia und Mose erscheinen ihnen. Und Petrus will diese unfassbare Herrlichkeit festhalten und die Ewigkeit auf der Erde verankern. Ein Paradies auf Erden, wer von uns wünschte sich das nicht manchmal? Hier ist gut sein, sagt Petrus, lass uns Hütten bauen. Und mitten in diesen Vorschlag von Petrus hinein werden sie wieder auf die Erde zurückversetzt. Eine Wolke überschattet sie, eine Stimme ist vom Himmel zu hören und diese Stimme weist sie auf Jesus, den geliebten Sohn Gottes, auf ihn sollen sie hören. Und plötzlich ist diese jenseitige Herrlichkeit wieder vor ihren Augen weggenommen. Und als sie sich umsehen, sehen sie niemand als Jesus allein. Nach diesem Erleben ging es für sie zurück ins Tal, in ihren Alltag. Oswald Chambers sagt, es ist etwas Großes, mit Gott auf dem Berge zu sein. Der Mensch gelangt aber nur dorthin, damit er nachher wieder hinabsteige. Wir sind für das Tal geschaffen. Hier haben wir unseren Mut und unseren Eifer zu beweisen. Und für dort, fürs Tal und für unseren Alltag gilt, auf ihn sollt ihr hören. Und sie sahen niemand als Jesus allein. Jesus allein. Hören und auf ihn sehen. Das genügte für die Jünger, um aus der Stunde der Verklärung wieder ins Tal der Bewährung gehen zu können. Und Jesus allein genügte für sie auch, um aus den Jahren der Begeisterung und der Freude und der Siege über die Mächte der Finsternis mit Jesus unters Kreuz gehen zu können. Jesus allein. Sollte er nicht auch uns genügen, für unseren Platz und unseren Alltag? Jesus allein nur sehen. Das wird unsere Einstellung zu unserem Alltag und in unserem Alltag ändern. Wir dürfen Jesus sehen hinter den Dingen, die uns begegnen, auch hinter Menschen, mit denen wir es zu tun haben, auch hinter Nöten. Jesus will uns durch diese Dinge sagen, vergiss nicht, du hast doch mich, du hast doch mit mir zu tun. Eine liebe Frau aus unserem Bibelkreis in Gärtringen, die inzwischen schon viele Jahre beim Herrn ist, die hat bei verschiedenen Gelegenheiten immer wieder gesagt, es ist der Herr, er tue mit mir, wie es ihm gefällt. Und durch diese Einstellung ist sie auch frei geworden von Fragen, die wir an bestimmte Lebensumstände immer wieder haben und oft keine Antwort drauf bekommen. Es ist der Herr. Wir dürfen mit ihm hineingehen in unsere Tage. Wir dürfen uns im Alltag auf ihn ausrichten. In einem alten Lied heißt's: Schau hin auf ihn, indes du vorwärts gehst, auf Jesus nur allein. Schau hin auf ihn, o tu es Tag für Tag. So wird, was groß und schwer dir scheinen mag, in nichts vergehen, denn seine starke Macht hat deiner Nöte schon vorhergedacht. In der Fertigkeit unseres Blickwechsels, weg vom Notvollen unserer Tage, hin zu Jesus, liegt unser Sieg. Probieren wir es einmal aus. Dann leuchtet plötzlich an unserem Weg himmelsblau auf. Und auch die anderen um uns herum werden etwas an uns entdecken. Einen veränderten, verwandelten Menschen, in dem sich der Himmel spiegelt. Sie dürfen Jesus an uns sehen, ihn allein. Zum Beispiel, wenn wir bereit sind, einen Platz am Rand einzunehmen, der nicht viel hermacht, an dem wir nicht groß rauskommen. Oder wenn wir auch unter schwierigen äußeren Umständen getrost und fröhlich sind, einfach weil wir Jesus haben. Oder wenn wir auf schwierigem oder eintönigem Standort aushalten um seinetwillen. Nicht über den Gartenzaun schielen und denken, wie schön wär's auf der Wiese nebenan zu blühen. Gott hat der Wegwarte ganz bewusst einen so unscheinbaren Stiel gegeben, damit nicht der Stiel und nicht die Blätter die Aufmerksamkeit auf sich lenken, sondern die Blüte. Ich entdecke in meinem Leben immer wieder große Blätter, weil ich meine, ich brauche sie. Und ein schmuckloser Stiel würde nicht genügen. Damit verhindern wir, dass allein Jesus an uns zu sehen ist. Nicht das eigene, sondern das, was Jesus zum Leuchten bringen will, das ist das Entscheidende. Nicht unser Platz ist das Entscheidende, sondern dass Jesus uns dort zum Leuchten bringen kann, dass sich in unserem Leben das Himmelblau findet und Jesus widerspiegelt. Darauf kommt's an. Ich möchte jetzt gerne an der Stelle ein Lied mit Ihnen singen, und zwar von dem Lied Nummer 285, die Strophen 1 und 2. 285, 1 und 2. Die nächste Antwort aus dieser Liedstrophe von Gerhard Schnitter: Alles von ihm erwarten. Es heißt nicht, etwas von ihm erwarten. Das tun wir ja in der Regel. Aber alles von ihm erwarten? erwarten Sie an Ihrem Platz und in Ihrer Situation alles von Jesus. Alle Hilfe, allen Trost, alle Kraft, alle Weisheit, die Sie brauchen. Gottes Wort fordert uns auf, in unseren Erwartungen nicht zurückhaltend zu sein, sondern wirklich mit allem zu Jesus zu kommen. Bittet, so wird euch gegeben. Suchet, klopfet an, fordere von mir und ich will dir geben. Das ist ein großer Unterschied, ob wir erwartungsvoll, hoffnungsvoll leben oder resigniert. Wir haben es nicht nötig, unsere Erwartungen unseren Gegebenheiten anzupassen. Und wie oft tun wir das? Mit einer glaubenslosen Haltung betrüben wir unseren Gott. Der Pilger in Psalm 121 betet: Ich hebe meine Augen auf zu den Bergen, woher kommt mir Hilfe? Meine Hilfe kommt von dem Herrn, der Himmel und Erde gemacht hat. Die Situation, die der Beter hier beschreibt, kennen wir vielleicht alle aus unserem Alltag. Rings um Berge und wir sehen keine Möglichkeit, sie zu überschreiten oder einzuebnen. Die Berge machen dem Psalmbeter Sorgen. Er sieht keinen Weg, mit ihnen fertig zu werden. Jeder von uns hat seine Berge. Und die Versuchung ist manchmal groß, dass wir nur noch unsere Berge sehen. Die Arbeitsberge, die uns Sorgen machen, die Aufgaben oder die Begegnungen, die vor uns stehen, ein Arzttermin in der nächsten Woche, vielleicht beim einen oder anderen ein Schulwechsel oder der Ausbildungsbeginn oder der Studienbeginn, Termine, Umstände, denen wir nicht entrinnen können und vieles andere mehr. Und die Frage ist nur zu berechtigt, woher soll mir Hilfe kommen? Haben Sie die Erwartung des Beters entdeckt und den Weg, den er beschreitet? Er lässt sich von den Bergen, von seinen Bergen nicht niederdrücken, sondern fasst den Entschluss: Ich hebe meine Augen auf zu den Bergen. Ich hebe meine Augen auf zu dem, der im Himmel thront, der Himmel und Erde gemacht hat. Es kommt wie schon beim ersten Punkt alles drauf an, wohin wir unseren Blick richten. Auf uns und unsere Möglichkeiten, auf unsere schwierigen Verhältnisse, auf Menschen oder auf Jesus. Jemand hat einmal gesagt, wir sind immer dort, wohin wir blicken. Wir sind immer dort, wohin wir blicken. Alles von ihm erwarten. Das heißt für den Beter von Psalm 121, meine Hilfe kommt. Das glaube ich und das erwarte ich, auch wenn ich noch nichts davon sehen kann. Während wir aufblicken, öffnen wir uns Gott und seinen Möglichkeiten und seinem Handeln. Meine Hilfe kommt, nicht von Menschen. Vielleicht benutzt Gott manchmal Menschen dazu, uns zu helfen, aber sie sind nicht das Entscheidende. Meine Hilfe kommt auch nicht dadurch, dass sich meine Verhältnisse ändern, sondern unsere Hilfe kommt von oben. Ich rechne mit Gottes Eingreifen und mit seinem Wundertun. Tue ich das? Bedenken wir es nochmal an diesen beiden Versen. Wir richten unsere Erwartungen an einen großen Gott. Er hat Himmel und Erde gemacht. Sollte er nicht mit unseren vergleichsweise kleinen Bergen fertig werden können? Und diesem großen, mächtigen Gott dürfen wir vertrauen in jeder Lage und mit allen unseren Fragen. alles von ihm erwarten. Das bedeutet auch, dass ich über meine Möglichkeiten und Vorstellungen hinwegsteigen muss. Über das, was ich mir vorstellen kann. Alles von ihm erwarten bedeutet auch eine Absage an andere Hilfe, die sich mir bietet. Alles von ihm erwarten bedeutet aber nicht nur Gottes Hilfe in meinem Alltag zu erwarten. Das ist auch schon viel. Aber ich denke, da steckt mehr drin, das meint mehr. Erwarten wir zum Beispiel, dass sich Gottes Wort bei uns und an uns erfüllt, dass wir seine Verheißungen in unserem persönlichen Leben erfahren? Ernst Modersohn hatte mal von einem Schuhmacher berichtet, der jedes Mal, wenn er eine Verheißung geprüft und erprobt hat, an den Rand seiner Bibel G und E schrieb, für geprüft und erprobt. Und so hat sich mit der Zeit seine ganze Bibel mit diesen Besitzzeichen gefüllt. Wie wäre es, wenn wir es alle diesem Schuhmacher nachmachen würden? Alles von ihm erwarten. Das bedeutet auch, dass ich in meinem Alltag so lebe, dass ich mit Jesu Wiederkommen rechne. Ist es noch bei uns gegenwärtig? Johannes schreibt, jeder, der die herrliche Aussicht, die herrliche Hoffnung auf Jesu Kommen im Herzen hat, der reinigt sich, gleich wie auch er rein ist. Erwarten hat etwas mit Warten zu tun, mit Ausharren, mit Dranbleiben. Und es hat auch was mit Hoffnung zu tun und mit Freude und mit Vorbereitung und mit Reinigen. Jesus sagt im Blick auf sein Kommen, es sollen eure Lenden umgürtet sein und eure Lichter brennend und seid gleich den Menschen, die ihren Herrn erwarten, wenn er von der Hochzeit aufbrechen wird, damit, wenn er kommt und anklopft, sie ihm alsbald auftun. Selig sind diese Knechte, wenn der Herr, welche der Herr, wenn er kommt, wachend finden wird. Bevor wir noch zum dritten Punkt miteinander kommen wollen, lassen Sie uns noch die dritte Strophe von unserem Lied Jesus, wir sehen auf dich singen. Ich glaube, die können wir auswendig. Ich sage sie Ihnen mal vor. Jesus. Ja, wir kommen noch zum dritten Punkt. Ihn mehr als alles lieben, das genügt. Ich habe mich gefragt, wofür genügt es denn? Vielleicht, dass uns manches kleiner und leichter wird, was uns jetzt so groß und wichtig und schwer erscheint. Vielleicht genügt es auch zu unserer Zufriedenheit. Sicherlich genügt es zu unserer Zufriedenheit, Jesus mehr als alles zu lieben. Oder dass Jesus in uns das Gegenüber findet, das er sich wünscht. Oder dass wir brauchbar werden an unserem Platz. Jesus fragt nach unserer Liebe. Wie er einst einen Petrus gefragt hat, hast du mich lieb? Ihn verlangt nach unserer Liebe. Und zwar da, wo er uns hingestellt hat. Haben wir unsere Liebe zu Jesus verkümmern lassen oder von anderem überwuchern lassen? Der Gemeinde in Ephesus muss Jesus sagen, ich habe wider dich, dass du deine erste Liebe verlassen hast. Bedenke, wovon du abgefallen bist und tue Buße. Wovon waren die Epheser abgefallen? Vielleicht ganz kurz. Jesus war nicht mehr der Erste. Er war nicht mehr der Wichtigste in ihrem Leben. Äußerlich war alles da. Jesus kann sagen, ich weiß deine Werke und deine Arbeit und deine Geduld und dass du den Bösen nicht ertragen kannst. Aber ich vermisse das strahlende Leuchten deiner Liebe zu mir. Entdecken wir uns wieder? Hat unsere Liebe vielleicht auch Abnutzungserscheinungen bekommen mit den Jahren? Und fällt uns vielleicht deshalb manches in unserem Alltag so schwer? Ist anderes an die Liebe zu Jesus getreten? Für die persönliche Liebe zu Jesus gibt es keinen Ersatz. Wenn sie fehlt, dann ist in unserem Leben ein Mangel, der durch nichts anderes ersetzt oder auch überbrückt werden kann. Nicht durch viel Geschäftigkeit und großen Einsatz für unseren Herrn, auch nicht durch den Besuch vieler christlicher Veranstaltungen, auch nicht durch viel Bibelwissen. Jemand sagt, wir sind oft in Gefahr, aktive und schuftende Leute für Jesus zu sein, aber nicht Leute, die in der liebenden Verbundenheit mit ihrem Herrn leben. Jesus sucht nach unserer Liebe. Liebe lebt von der Herzensverbindung, vom Gespräch mit dem, den sie lieb hat. Sie sucht die Gemeinschaft mit ihm, sein Angesicht, und zwar vor allem anderen. Wie kann ich dahin gelangen oder vielleicht auch wieder dahin kommen, Jesus mehr als alles zu lieben? Und ich habe gedacht, überfordere ich mich vielleicht mit diesem dritten Punkt? Ich habe mir für mich einige Punkte notiert, wo ich gemerkt habe, dass ich sie mir immer wieder regelmäßig vor Augen halten muss und prüfen muss. Sie brauchen jetzt nicht erschrecken. Wir können uns nicht alle 10 Punkte merken und wir müssen uns auch nicht alle 10 Punkte merken, aber vielleicht redet der Herr durch einen oder 2 Punkte zu uns, wo er uns etwas zeigen will, wo er etwas neu machen will bei uns. Es sind ganz kurze Punkte. Der erste Punkt, glaubend und dankend darf ich jeden Morgen für mich nehmen, ich bin von Gott geliebt, mit ewiger Liebe geliebt, vorbehaltlos geliebt und von ihm angenommen. Judas gibt uns in seinem Brief den Rat, erhalte dich im Bewusstsein, wie sehr du von Gott geliebt bist. Wir dürfen uns den Tag über immer wieder daran erinnern und um geöffnete Augen bitten für Zeichen seiner Liebe in unserem Alltag. Wir können uns Bibelverse in unserem Herzen bewegen, die uns das bestätigen oder Jesuslieder singen. Ein drittes, Jesus sagt, bleibe in meiner Liebe. Halte fest an meiner Liebe, vertraue mir. Es ist wichtig, dass wir das in guten Tagen tun, in seiner Liebe bleiben, dass wir auch in bösen Tagen darin geübt sind. Viertens, es geht nicht um ein Gefühl. Fünftens, unsere Liebe zu Jesus muss sich ganz praktisch auswirken. Jesus sagt, liebt ihr mich, so haltet meine Gebote. Wer meine Gebote hat und sie hält, der ist es, der mich liebt. Das meint aus Liebe ihm Gehorsam. Wenn ich Jesus lieb habe, dann möchte ich auch so leben, wie er es will. Dann werde ich seine Gebote halten wollen. Dann werde ich meinen Willen und meine Interessen ihm unterordnen wollen, nach Jesus ausrichten wollen. Dann werde ich auch mit meinem Denken, Reden und Tun zu seiner Ehre und zu seinem Wohlgefallen leben wollen. Unsere Ausgangsfrage war ja, wie können wir dahin gelangen, Jesus mehr als alles zu lieben? Ein sechster Punkt kann sein, die ihr den Herrn liebt, hasset das Böse. Die ihr den Herrn liebt, hasset das Böse. Unsere Liebe zu Jesus zeigt sich darin, dass wir das Böse hassen. Das bedeutet, dass wir uns von dem trennen, was Jesus nicht gefällt. Paulus sagt, habt keine Gemeinschaft mit den unfruchtbaren Werken der Finsternis. Siebter Punkt. Unsere Liebe zu Jesus hat auch was mit erfahrener Vergebung zu tun. Sie wird aus der Sündenvergebung herausgeboren. Ihr ist viel vergeben, darum liebt sie viel. Das sagt Jesus von einer Frau, die ihm mit kostbarer Narde die Füße salbte. Wem aber wenig vergeben wird, der liebt wenig. Achtens. Und unsere Liebe zu Jesus hat auch was mit unserem Nächsten zu tun. Das ist mein Gebot, dass ihr einander liebt, wie ich euch geliebt habe, sagt Jesus in Johannes 15, Vers 12. Und Johannes greift es in seinem Brief auf und schreibt, das ist die Botschaft, die ihr von Anfang an gehört habt, dass wir einander lieben sollen. Es geht nicht nur um unsere Liebe zu Jesus, es geht auch um unsere Liebe zu unserem Bruder und zu unserer Schwester. Pfarrer Lüthi sagt, wenn Gott wissen will, wie sehr ich ihn liebe, dann fragt er nicht mich, sondern meine Nächsten, meinen Bruder und meine Schwester. Neuntens, ihn mehr als alles lieben, das genügt. Ich habe mich gefragt, stehen vielleicht Dinge oder Menschen zwischen Jesus und uns, die das streitig machen? Jesus sagt, wo euer Schatz ist, da ist auch euer Herz. Johannes fordert uns auf, lasset uns ihn lieben, denn er hat uns zuerst geliebt. Und noch ein zehnter Punkt. Vielleicht ist dran, dass wir unsere Prioritäten neu überdenken und Jesus wieder ganz bewusst den ersten Platz in unserem Leben einräumen. Die ihn lieben, mehr als alles lieben, über alles lieben, die werden sein wie die Sonne, wie sie aufgeht in ihrer Pracht. Die herrlichen Blüten der Wegwarte, die kommen ja ohne ihr Zutun, einfach indem sie sich der Sonne aussetzt. Erinnern wir uns, am Anfang sagte ich, ihr Standort ist bevorzugt in der prallen Sonne. Und dieses Bild dürfen wir auf uns übertragen und mit Worten des Liederdichters bitten, du durchdringest alles. Lass dein schönstes Lichte, Herr, berühren mein Gesichte, wie die zarten Blumen willig sich entfalten und der Sonne Stille halten. Lass mich so, still und froh, deine Strahlen fassen und dich wirken lassen. Ein Stehen in der prallen Sonne ist ja nicht angenehm. Auch ein Leben im Licht Jesu kann schmerzlich sein, weil es uns manches Unschöne an uns aufzeigt. Aber es will uns zur vollen Blüte bringen. Und hier schließt sich nun auch der Kreis. Die ihn lieben, auf ihn allein sehen und alles von ihm erwarten, egal wo sie stehen, ob auf unbedeutendem, bescheidenem Platz oder unterwegs auf steinigem Weg, die dort zur Ehre ihres Herrn leuchten wie die Wegwarte. Die werden sein wie die Sonne. Sie spiegeln den Himmel wider. Sie sind Menschen, die ihre Mitmenschen erfreuen, die einen guten Einfluss auf sie ausüben, auch auf solche, denen vielleicht etwas schwer im Magen liegt oder die durch schlechte Erfahrungen bitter geworden sind, weil heilsame Wirkung von ihnen ausgeht, wie von der Wegwarte. Zum Beispiel durch ein gutes Wort für den anderen oder durch einen freundlichen Blick oder durch eine liebevolle Geste. Einfach nur, weil wir Jesus lieb haben. Das wünsche ich mir für mich immer mehr. Und ich wünsche es Ihnen, den Herrn lieben und seine Liebe erfahren, ist erfülltes Leben. Und jetzt fehlt eigentlich nur noch eins. Wie hieß es in unserer Liedzeile? Jesus allein nur sehen, alles von ihm erwarten, ihn mehr als alles lieben, das genügt. Es reicht aus für unser Leben und für unseren Platz, weil er ausreicht. In Jesus haben wir alles, was wir brauchen, volle Genüge. Im Grund haben wir es längst gemerkt. Es reicht auch aus, um das andere genug haben, nicht mehr können und nicht mehr wollen, dass wir im Leben der Propheten Elia und Jona finden, die ihrem Auftrag mal davonlaufen wollten, zu überwinden. Nicht von unserem Standort, auch nicht von unseren Umständen oder unserem Alltag hängt unser Blühen ab, sondern allein von unserem Ausgerichtetsein auf unseren Herrn. Ich muss Ihnen sagen, dass ich da noch sehr am Üben bin. Vielleicht geht es Ihnen ja auch so, aber es ist schön, wir dürfen üben. Ich möchte noch beten. Herr Jesus, du kennst jeden Einzelnen von uns, weißt, wo wir leben. Du kennst auch unsere innere Einstellung, weißt, wo wir innerlich stehen. Und du kennst auch vor allem unseren Wunsch, etwas widerspiegeln zu wollen von deiner Herrlichkeit. Da so zu blühen wie eine Wegwarte, wo jedes Einzelne von uns lebt. Bitte schenke du uns zu unserem Wollen das Vollbringen. Lass etwas von dieser Botschaft mit uns gehen in die kommende Woche, die vor uns liegt. Und lass etwas von dieser Botschaft in unserem Alltag wiedergefunden werden, dass wir auf dich sehen, von dir erwarten und dich lieb haben. Und wir danken dir auch für unsere Teilnehmer vom Bibelkurs, die gestern abgereist sind. Herr Jesus, danke, dass du auch da weißt, wo jedes Einzelne sich jetzt befindet. Wir möchten dich miteinander für sie bitten, dass du ihnen das Gehörte, das Erlebte bewahrst und dass du sie dort, wo sie jetzt sind, zu einem Segen machst für andere. Danke, dass du auch mit uns jetzt gehst, in die neue Woche hinein und in diesen Sonntag, der noch vor uns liegt. Amen. Jetzt darf ich Sie noch einladen zum Stehkaffee draußen am Ausgang. und zu unserer Bibelstunde am nächsten Sonntag. Einen gesegneten Sonntag noch.